Herzlich willkommen zu Christine Adler und die Kunst des Lebens, euer Entdecker-Podcast. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise zu Geschichten, Gesprächen, Gesichtern und Gedanken. Das Abenteuer beginnt jetzt.
Was für ein irrer Empfang. Wir sind auf der Leipziger Buchmesse. Wir sind umringt von wunderschön verkleideten Herrschaften, weil die Comic-Con nämlich auch parallel ist. Und man kann mit einer Eintrittskarte Comic-Con und Leipziger Buchmesse ansehen. Wir folgen langen Schlangen, wirklich. Hier stehen ganz treue Fans der Bücher, zum Beispiel des Lux Verlages. Die stehen über 3 Stunden. Manche sind schon in der Früh um 8 hier aufgetaucht, damit sie hier eine Signatur bekommen, ein Buch ergattern können. Und es sieht wirklich ein bisschen aus wie in Südfrankreich oder wie in Paris mit tollen Blumen. Und alle freuen sich, einen so einen schönen Roman zu erwerben und noch eine Unterschrift. Wir gehen nur um die Ecke, Bastei-Lübbe. Da ist ein wunderschöner Stand aufgebaut, ein Moderationsforum, denn wir sind auf den Spuren von Caroline Otto. Sie spricht jetzt zusammen mit der Ragnar Siegmann über ihr erstes Buch.
Das ist nicht das erste, was sie geschrieben hat, aber das erste Buch, oder? Davor waren es nämlich Drehbücher. Und zwar schon einige und auch, Sie haben bestimmt schon mal was davon gesehen, Tatort, Polizeiruf, Lena Lorenz, da war viel dabei. Das heißt, eigentlich heimlich kennen Sie Caroline Otto alle schon. Wir reden aber heute natürlich über das Buch, das kürzlich erschienen ist. Das steht hier vorne, das heißt Berchtesgaden. Und vielleicht fangen wir erstmal damit an, warum Berchtesgaden und wann Berchtesgaden? Das ist wahrscheinlich zentral.
Also Berchtesgaden ist ja ein Ort, der im äußersten Südosten von Deutschland liegt und wahrscheinlich vielen Leuten als Urlaubsort bekannt ist, aber unter anderem auch deswegen bekannt ist, weil Adolf Hitler dort seinen Berghof hatte und um ihn herum viele andere seiner Minister und Anhänger. Und mein Buch spielt 1945 bei Kriegsende dort, in dieser Ecke, die die letzte Ecke war, die die Alliierten erobert haben, haben sich sehr viele Geflüchtete getroffen, sehr viele Nazis, die sich immer weiter zurückgezogen haben, genau wie die deutschen Truppen, genau wie bestimmte SS-Verbände und wie sehr viele Leute, die aus anderen Gebieten geflohen sind. Und es spielt dort, weil es eine Zeit des Übergangs ist, in der das Alte zu Ende war. Denn als die Amerikaner in Berchtesgaden einmarschiert sind, am 4. Mai, war der Krieg in Deutschland zu Ende.
Und wie kann man sich die Stimmung vorstellen? Wie war das konkret? Du hast dich ja viel mit der Zeit beschäftigt. Wie war es da zu leben? Oder wie haben die Leute das auch empfunden, soweit man das nach 80 Jahren sagen kann? Dass plötzlich der Krieg vorbei war. Für uns im Rückblick ist das ja immer so, Gott sei Dank, kein Krieg. Aber ganz so war es ja damals nicht. Wie war das für die Menschen?
Ich glaube, dass die allermeisten froh waren, dass es endlich vorbei war. Aber das Eingeständnis, dass man den Krieg verloren hat und dass man ab jetzt eigentlich eine Art Paria in der Weltgemeinschaft ist, weil man seine Nachbarn und viele andere Menschen mit Verbrechen und Unheil überzogen hat. Und als das den Leuten klar wurde, gab es auch den Impuls, das alles zu verdrängen, weil es natürlich sehr unangenehm ist, wenn man sich vorstellt, das haben wir getan und das wird schwierig, mit uns zusammenzuleben.
Das ist ja kein Geschichtsbuch, das ist ja nicht jetzt irgendwie ein Lehrbuch für den Unterricht, sondern es ist ein Roman. Wen lernen wir da kennen, wen begleiten wir? Wen hast du dir ausgesucht, um diese Geschichte erlebbar zu machen?
Meine Hauptfigur ist eine 19-jährige junge Frau aus Berchtesgaden, die Sophie Gruber. Die kommt aus einer Holzschnitzerfamilie dort, weil die es gibt sehr viel Holz. Schnitzkunstwerke dort und eine immer noch berühmte Schule für Holzschnitzkunst und sie kommt aus einem Haushalt Und sie wünscht sich, dass sie unbedingt einen Job beim Military Government bekommt. Und sie kann auch Englisch nicht so richtig gut, aber sie bewirbt sich dort und sie bekommt den Job auch. Und während sie dort arbeitet, das Military Government wurde im Schloss der Wittelsbacher untergebracht. Also in Berchtesgaden gibt es das heute auch immer noch. Und dort haben die Amerikaner ihre Verhöre geführt und ihre Verwaltung untergebracht. Denn in Berchtesgaden gab es in Deutschland ja nichts mehr. Alles war zusammengebrochen. Es gab ja weder, die Schulen waren geschlossen, die öffentliche Versorgung war zusammengebrochen. Man musste sich um die ganzen geflüchteten Menschen kümmern. Man musste die Soldaten unterbringen, die alle jetzt dann gefangen genommen wurden. Also sie hatten auf einmal jede Menge Probleme, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Und im Military Government lief das alles zusammen. Und sie arbeitet dort und hat über diese Arbeit eigentlich erst richtig erfahren, was passiert ist. Und das ist eine relativ moderne Figur, mit der wir durch diese Geschichten gehen. Und ich habe sehr viel recherchiert. Das heißt, es basiert zum Teil auch auf Akten, die ich mit den Historikern vom Dokumentationszentrum Obersalzberg zusammen gesichtet habe, und wir waren da immer in Kontakt, und das war eine sehr interessante, tolle Arbeit. Und manche von den Figuren hat es wirklich gegeben, wie zum Beispiel den Oberbürgermeister von Berchtesgaden, der in dem Buch auch vorkommt, denn die Amerikaner haben ja bestimmte Leute gesucht, um ihnen wieder öffentliche Ämter übergeben zu können, nämlich Leute, die keine Belastung durch Parteizugehörigkeit hatten. Und Rudolf Christ war ein sehr traditionell aussehender Mann, der Besitzer der Brauerei dort. Und der ist aber von den Nazis zum Tode verurteilt worden und war so lange im Gefängnis, bis er dann befreit wurde. Und der ist Bürgermeister geworden, und diese Figur hat es wirklich gegeben. Und ich habe sein Buch gelesen, der direkt, als er zurückgekommen ist, ist zu Fuß nach Hause gegangen aus dem Gefängnis. Und ist dann, hat ein halbes Jahr später aufgeschrieben, was ihm passiert ist.
Entschuldigung, dass ich gerade so lache. Ja. Meine Kollegin musste gerade so krabbeln. Das konnte ich nicht verkneifen. Den Christ, das ist ehrlich gesagt ein bisschen meine Lieblingsfigur. Über den können wir gleich nochmal mehr reden, weil der wirklich natürlich auch deine Arbeit an dem Buch ganz gut klar macht. Ich würde aber gerne nochmal ein bisschen bei Sophie bleiben, weil die steckt ja auch in so einer eigentlich für die Zeit wahrscheinlich ziemlich typischen Situation, dieses Zerrissensein. Also diese junge Frau begreift gerade erst so richtig, was diese ganzen Schrecken des Krieges waren, was da für Verbrechen begangen wurden. Aber vor allen Dingen hat das für sie ja auch eine persönliche Komponente. Ne? Willst du noch ein bisschen erzählen, wie das Dilemma aussieht, in dem sie da steckt?
Ja, Sophie hat zwei ältere Brüder, und die sind natürlich beide im Krieg gewesen. Die sind 25 und 27, und während ihr, also sie ist das jüngste Kind, das heißt, ihre Brüder sind beide älter als sie, aber der jüngere Bruder, der mittlere, ist an der Ostfront verschollen, und der ältere Bruder ist bei der SS und versteckt sich in den Bergen. Und das heißt, sie ist konstant in diesem Zwiespalt zwischen, soll ich meinen Bruder verraten, und gleichzeitig hat sie in ihrem Fragebogen gelogen. Das heißt, die Amerikaner haben ja an alle, die Jobs bei ihm haben wollten, einen Fragebogen mit 131 Fragen ausgegeben, auf denen detailliert abgefragt wurde, wo man Mitglied war. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass man während des Dritten Reichs konnte man eigentlich fast keinen Beruf ausüben, ohne in einem Berufsverband zu sein. Das heißt, wenn man Lehrer war, wenn man Jurist war, wenn man Schauspieler war, wenn man Arzt war, wenn man also die verschiedensten Berufe, alle sind abgedeckt, ungefähr 60 Berufe werden aufgezählt, und man konnte die nicht ausüben, wenn man nicht einem parteinahen Berufsverband angehörte. Das heißt, die Belastung und die Arbeitskräfte, die man eigentlich gesucht hat, und die kompetenten Leute, schieden eigentlich erstmal aus, weil die alle Mitglied in diesen Verbänden waren. Deshalb ist dann auch irgendwann so eine Umkehr gab in dem Denken, dass man eigentlich diese Leute braucht. Man braucht jemanden, der das Wasserwerk bedienen kann als Techniker. So.
Ja, und Sophie war ja auch, dann sitzt beim Military Government und lügt dann und kommt ja auch später nochmal in dieses Dilemma zwischen, Das war furchtbar, was die Deutschen gemacht haben. Ich möchte, dass das besser wird. Ich möchte auch dabei helfen, dass eine bessere Gesellschaft entsteht, eine bessere Gesellschaftsordnung. Aber trotzdem steckt mein Bruder ganz tief drin. Ja. Und das finde ich wirklich ganz besonders an dem Buch. Das hat auch viel mit, naja, nicht nur verzeihen, sondern auch Kompromisse schließen. Wie streng bin ich mit denen, die ich liebe? Was ziehe ich für Konsequenzen? Wie gehe ich damit um? Das betrifft ja auch den Bürgermeister. Also ich fand eine ganz besondere Szene, wir haben ja eben schon gehört, der war inhaftiert. Das ist nicht einfach so passiert, sondern der ist halt angeschwärzt worden. Und der begegnet demjenigen ja wieder, von dem er angeschwärzt ist. Willst du die Szene mal erzählen? Ja. Weil die fand ich toll.
Also das beruht eben auch auf dieser Akte, die ich da sehen konnte. Und der Denunziant hat nicht nur den Bürgermeister angeschwärzt, sondern ganz viele andere. Also in der Akte konnte man auch sehen, dass er sich über die Bäckereiverkäuferin aufgeregt hat, weil die auch gesagt hat, der Krieg ist scheiße und das wollen wir nicht mehr. Und lauter solche kleinen Sachen. Das heißt, er war ein Typus, der wirklich durchgehend gepetzt hat. Und der natürlich trotzdem aus diesem Dorf stammt oder aus dieser Stadt stammt und eine große Familie da hatte und auch weiter leben musste. Und er hat darüber, dass er da sich blind gemacht hat, verschiedene Aufträge bekommen. Und danach musste er aber damit natürlich weiterleben, dass auch alle wussten, dass er das gemacht hat. Und er, und das ist auch in Wirklichkeit so gewesen, ist dann zu dem Chris, der ja dann im Rathaus saß, gegangen und hat gesagt, ich wollte nur sagen, dass mir das, dass ich, also ich war, das war so ein Zwang und ich habe eigentlich nichts gegen dich und so. Und dann gibt es dieses Gespräch zwischen den beiden, wo er sagt, nee, es hat dich eigentlich niemand gezwungen, dass du da hingehst. Du hättest das ja einfach für dich behalten können, dass es dir nicht gefällt. Also du musst ja nicht dann dahin laufen und dem Ortsgruppenleiter erzählen, was ich gesagt habe. Und dieses Gespräch darüber, dass der Chris am Ende zu Anfang so eine Wut empfindet und dann irgendwann nur sagt, ich will einfach nichts mehr mit dem zu tun haben. Das ist jetzt lass mich in Ruhe. Und diese ganze Trennung, die dadurch entsteht, dass man irgendwie zusammen weiterleben muss, aber das eigentlich nicht überwunden wird. Also es wird nicht überwunden, dass er ihn verraten hat. Und ich glaube, dass dieser Mann kein schönes Leben mehr hatte, weil sowieso das ja nicht das Einzige war, was er getan hat, sondern auch noch irgendwie alle davon wussten.
Hast du dich, als du dich mit dieser Zeit so viel beschäftigt hast, auch gefragt, wie konnte das überhaupt klappen auf diesen wackeligen Beinen? Weil es betraf ja jeden, jeder war irgendwie beteiligt. Entweder auf der schmerzhaften, ich will mal sagen, Opferseite, also in dem Fall, ich wurde verhaftet, ich musste mich verstecken, ich wurde verfolgt, oder eben auch auf der Täterseite. Da muss man, also entweder steht man da und denkt, oh mein Gott, ich habe daran geglaubt, mein ganzes Weltbild ist zerstört, es gab ja auch viele, die da nicht so richtig loslassen konnten, oder aber auch, oh Gott, was haben wir getan, so wie Sophie, so ein bisschen. Also war ja jeder irgendwie verletzt, betroffen, geschädigt von diesem furchtbaren Krieg. Wundert dich das auch, dass auf dieser Basis überhaupt eine Demokratie dann entstanden ist im Nachhinein, jetzt so im Rückblick?
Also es gab, wenn man diese Sachen sich anguckt, immer sehr starke Leute, die das vorangetrieben haben. Die haben gesagt, wir bauen jetzt diese Demokratie auf und die anderen haben dann irgendwie mitgemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass alle auf einmal gesagt haben, oh ja, wir müssen das aufarbeiten und das Gegenteil, sondern man hat das eigentlich alles zugeschüttet und erstmal weitergelegt. Und es gibt diese eine Art natürlichen Zyklus, dass nach 40 Jahren die Sachen reif sind, um irgendwie aufgearbeitet zu werden. Das scheint irgendwie so eine Art biologischer Zyklus zu sein, wahrscheinlich, dass eine Generation vorbei ist oder so. Und ich meine, da gibt es ja jetzt auch diese Figur, über die wir noch gar nicht geredet haben, den Frank Rosenzweig. Das ist der Chef von Sophie. Und Frank Rosenzweig ist ein aus München emigrierter Jude, Jurist, der jetzt zurückkommt mit den amerikanischen Truppen. Bei den amerikanischen Truppen gab es eben die sogenannten Ritchie Boys. Die Ritchie Boys waren alles österreichisch-deutsche jüdische Immigranten, die von den Amerikanern eine militärische Ausbildung bekommen haben, aber eigentlich als Verhörspezialisten dahin gekommen sind. Da waren zum Beispiel auch Leute dabei wie Alfred Dublin und Stefan Hermin und Billy Wilder und Günther Anders und sehr viele, die man heute auch kennt, viele Drehbuchautoren, viele Journalisten, viele Schriftsteller. Und die haben die Verhöre geführt mit den Leuten.
Es macht übrigens sehr viel Sinn, die einzusetzen. Da gibt es wunderschöne Szenen in dem Buch, die Bäckereiszene. Also das ist natürlich witzig, wenn jemand in GI-Uniform kommt und dann geht er einfach in die Bäckerei und antwortet dann im breitesten Bayerisch. Das ist natürlich ein kleiner Überraschungseffekt. Die haben auch lustige Tricks in den Verhören gemacht. Ja. Das habe ich auch in deinem Buch gelernt. Ja. Willst du das erzählen?
Ja, das es gibt ein sehr schönes Buch über die Ritchie Boys und da stand das auch drin und unter anderem, ich weiß nicht, ob den jemand kennt von Ihnen, das ist kurzfristig der Ehemann von Anna Arendt gewesen, ein Journalist und Schriftsteller, der war auch da und die haben sich eben einen Spaß gemacht, dass sie direkt nach dem Ende der Kriegshandlungen, als noch nicht ganz klar war, wie Deutschland aufgeteilt wird, wer jetzt russisch wird, wer amerikanisch wird, haben sich die Amerikaner immer einen Witz daraus gemacht, dass einer von ihnen den russischen General gegeben hat, der eigentlich schon abgemacht hat, wen sie alles mitnehmen. Und sie haben damit gedroht, dass die Leute in die russische Gefangenschaft gehen müssen, wenn sie nicht mitteilen, wo sie jetzt zum Beispiel in dem Fall das Gold aus der Reichsbank versteckt haben. Und es ist wirklich so, dass sich die einen großen Spaß daraus gemacht haben. Gab ja auch, also in dem Buch spricht er ja Russisch, weil er eigentlich unbedingt nach Moskau gehen wollte und dann aber doch nach Amerika gegangen ist, aber ursprünglich aus Erfurt stammt. Das ist der jüdische Verhörkollege von dem Frank Rosenzweig. Und die beiden zusammen machen dieses Spiel. Ah, Herr General Kurkow. Und Herr Kurkow kommt rein und spricht Russisch und dann sagen sie, und der SS-Mann, der dort sitzt, hat dann Angst davor. Dann sagen sie, ja, wir teilen uns das ja hier auf mit den Russen. Und deswegen, wir wissen noch nicht, wer wohin geschickt wird. Aber Herr Kurkow ist sehr interessiert daran, dass gut ausgestattete junge Männer nach Russland kommen, um dort wieder Gutmachung zu leisten, weil dort haben sie ja auch ordentlich gewütet, meine Herren. Und das ist sehr, daran haben die einen großen Spaß und eine große Fähigkeit entwickelt, auch sowas zu machen. Da gibt es eine Szene.
Sie merken schon, das Buch ist nicht nur unterhaltsam und gut beschrieben, sondern man lernt auch was. Also Sie werden feststellen, wenn Sie das lesen, Sie haben direkt Lust, nachzuforschen, was da die Fakten sind, was dahinter steckt, was davon recherchiert ist und was vielleicht Fiktion ist, macht total Spaß. Wie war das für dich beim Schreiben? Womit hast du angefangen? Hattest du zuerst zum Beispiel Sophie im Kopf oder hast du zuerst dich vor allen Dingen mit dem Ort beschäftigt oder hast du sofort erstmal die Fakten recherchiert, den Gerüst gebaut und quasi die Lücken dann gefüllt mit der Fiktion?
Also ich bin auf Berchtesgaden gekommen, weil ich für Lina Lorenz geschrieben habe, was in Berchtesgaden gedreht wird. Und dann bin ich dort in das Dokumentationszentrum gegangen und habe mich informiert. Und dann habe ich gedacht, das ist wahnsinnig interessant. Und irgendwie ist meine große Lücke in der Zeit direkt nach Ende der Kriegshandlungen. Also da weiß man eigentlich nicht genau, was da war. Ich habe dann die Tagebücher von Viktor Klemperer gelesen, die in Dresden angesiedelt sind und hab mich so sukzessive durch diese ganze Zeit durchgearbeitet. Und hab dann gedacht, wie ist das eigentlich, also rein klinisch würde man sagen, die Deutschen waren danach in einer schweren Depression und mussten das aber verdrängen. Und dann habe ich diese Personen gefunden, zum Beispiel den Chris habe ich ziemlich zu Anfang gefunden, aber ich habe mich auch nicht getraut, aus dem dann wirklich die Hauptfigur zu machen, weil der ist so in sich abgeschlossen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu schreiben, weil ich mir das natürlich auch alles weiter ausgedacht habe. Aber ich wollte diese Sophie, die war für mich wichtig, weil es eine heutige Figur ist, eine junge Frau, die mit einem relativ, einem sehr wachen Blick, aber auch selbst betroffen und trotzdem lernt. Und sie lernt, dass die Demokratie haben will, dass sie Demokratie und Gerechtigkeit haben möchte. Und das war mir sozusagen wie eine Führerin durch diesen Kosmos durch.
Also Sophie hat dich ganz nah begleitet und die anderen kamen dann dazu.
Aber manche sind auch so aufgetaucht aus dem Nichts und haben sich dazugesellt. Wie zum Beispiel die Schauspielerin, die Ali Randl, die Jugendliebe von Frank Rosenzweig, die er wieder trifft. Und das beruht auch auf einer wahren Geschichte. Also das ist abgewandelt von Hans Habe, den ich auch erst wiederfinden musste, den kennt man wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich habe den, das war ein Bestseller-Autor aus den 60er Jahren, der die Süddeutsche nach dem Krieg mitgegründet hat. Und die anderen, also die Kriegsreporterin ist an Lee Miller orientiert, aber auch an einer anderen Journalistin, die sich ein Bild getraut hat.
Ja.
Es führt jetzt so weit, ich muss mich weiter ausholen.
Sie müssen einmal das Buch lesen, um die alle kennenzulernen. Das lohnt sich. Wie war das, als Drehbuchschreiberin jetzt das erste Mal ein Buch zu schreiben? Kann ich mir das so vorstellen, dass Buch ist Buch, ob da jetzt Dreh davor steht oder ob ich das Film mache oder so. Aber ich war gestern schon mit einer anderen Drehbuchautorin unterwegs und die hat sehr vehement behauptet, das ist ein ganz großer Unterschied. Ist das für dich auch so oder war das für dich jetzt einfach nur eine andere Form, Geschichten zu erzählen?
Nein, es ist ein sehr großer Unterschied. Das hängt schon mit der Struktur zusammen und mit der Form. Also ein Drehbuch wird ja quasi in 90 Minuten ist das einmal durch, so schnell kann man nicht lesen. Und ein Drehbuch basiert darauf, dass alles in Handlung ausgedrückt ist. Und das reduziert schon ganz viel von den Möglichkeiten, die man im Roman hat. Im Roman kann man ja Vergangenheit, Gedankenwelt und aktuelle Handlungen auf einer Seite verbinden. Und im Film, also was ich da geschrieben habe, da würde sehr viel rausfliegen. Ich muss dazu sagen, das war mal geplant als Fernsehserie. Ich habe damit angefangen und hatte dafür auch Geld von der Bayerischen Filmförderung und habe dann aber, weil ich mit diesen Vertragsverhandlungen nicht zufrieden war, das behalten und habe gesagt, nee, dann mache ich das lieber nicht. Das gefällt mir nicht, wie das läuft. Und habe dann irgendwann weil es so viel Arbeit schon war mit der Recherche, auch um den Entwurf für die Serie zu schreiben, habe ich gesagt, das mache ich jetzt als meinen ersten Roman, weil ich das immer machen wollte. Und ja, zu schreiben ist viel freier.
Was haben wir für ein Glück? Ja, also es ist tatsächlich so. Und vielleicht am Ende, jeder liest ein Buch anders, aber was ich tatsächlich als besonders empfunden habe, dir ist es sehr gut gelungen, alle Protagonisten so zu erzählen, dass man die irgendwie verstehen kann. Und das ist ja auch sehr angemessen für diesen Moment. Also weil das ist ja wirklich super ambivalent. Wir können uns ja mal alle vorstellen, wie wir uns verhalten hätten damals. Wissen wir alle nicht. Was hätten wir im Krieg gemacht? Was hätten wir unter dem Druck gemacht, den die Nazis ausgeübt haben? Und wie hätten wir danach reagiert? Das können wir nicht sagen im Rückblick. Und ich fand das wirklich sehr elegant, weil selbst Sophies Bruder habe ich irgendwie verstanden. Der war bei der SS und hat einiges verbrochen. Aber auch den versteht man irgendwie. War das dir ein besonderes Anliegen oder ist jetzt einfach so gut gelungen? Also ich habe gedacht, da musst du viel drüber nachgedacht haben, ja. Weil das ist wirklich sehr gut gelungen.
Also erstmal, wenn man diese Figuren sich so zusammenstellt, dann haben die alle den Anspruch darauf, dass ich die gerne habe. Ich will niemanden verreißen, weil dann brauche ich auch nicht darüber zu schreiben. Und Sophies Bruder war ziemlich schwierig, weil eigentlich alles, als sie ihn dann wirklich in die Zange nimmt und befragt, sagt er ja Dinge, die so ungeheuerlich sind, dass sie ihn danach ja auch verlässt. Also sie geht raus und wahrscheinlich sieht sie ihn nicht wieder. Und sie verrät ihn nicht, aber ihre Beziehung ist trotz aller Liebe, die sie für ihren tollen älteren Bruder hat, weil das wird ja auch vorher erzählt, dass das eigentlich so dass sie ganz stolz ist, weil er hat ständig um ihre Frauengeschichten, aber sie ist seine einzige Schwester und er hat auch immer auf sie aufgepasst und so und sie muss immer die abgelegten Freundinnen trösten und
da sind viele.
Ja. Und als er das aber dann sagt, muss sie das irgendwie von sich trennen, weil sie mittlerweile schon viel verstanden hat. Und ich meine, das Buch ist offen, man weiß nicht, wie es weitergeht. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, im Wahnleben ist es ja dann auf jeden Fall weitergegangen in Berchtesgaden. Also wir blicken mit dem Buch genau 80 Jahre zurück. Und was ja eben schon gesagt, Lena Lorenzen, alles in Berchtesgaden, du bist oft da, du kennst den Ort gut. Findest du, man kann das heute noch spüren? Also sehen kann man ja noch ganz viel von dem, was damals war. Welche Ausstrahlung, welches Gefühl hat Berchtesgaden heute für dich?
Also ich finde die Landschaft unglaublich schön. Ich finde dieses Bergpanorama wirklich ganz außergewöhnlich. Der Ort an sich, also ich bin da jetzt sehr viel gewesen, einfach weil ich das geschrieben habe und weil ich auch einen Teil dort geschrieben habe von dem Buch. Aber der hat auch immer noch was Bedrückendes und irgendetwas, was man nicht unbedingt jeden Tag haben will.
Also kann man das immer noch spüren, ne?
Ja, also wenn man dann da, es gibt ja immer noch Teile von diesen alten Bunkeranlagen, die jetzt nicht zu dieser Dokumentation gehören, wo man aber, gibt es eben dieses Hotel zum Türken, das ist ein ganz altes Hotel, das teilweise aber auch SS-Haus war, danach wieder Hotel. Und denen gehört ein, also unter diesem Gelände ist ein Teil der riesigen Bunkeranlage, weil dieser gesamte Obersalzberg war ja unterbunkert. Für all die Minister und Kollegen von Hitler, die dort ihre Häuser hatten. Also das ist wie eine unterirdische Stadt. Es wurde nicht genutzt, weil zu dem Zeitpunkt, als man brauchte, waren die alle nicht mehr da. Sind sie alle abgehauen. Und wenn man da ist, zum Beispiel wenn man in diesem Bunkeranlage ist, im Moment geschlossen, weil das Hotel gerade verkauft wurde, aber da sieht man dann auch, dass da wirklich sich bestimmte Leute versammeln. Das ist sowieso ein Neonazi-Treff. Also das ist jetzt zu viel, aber man sieht ja die Leute, die in die Dokumentation gehen und sich das dort angucken, und dann sieht man die Leute, die zu diesem privaten, nicht kuratiert im historischen Sinne Eingang gehen und dann da irgendwie sich treffen. Aus ganz Europa.
Du hast aber bestimmt auch mit Leuten aus Berchtesgaden gesprochen. Wie finden die das denn? Also ist das nicht merkwürdig, wenn man weiß, da treffen sich also merkwürdige Gestalten, weil die das so ein bisschen anzieht, dieser Nazi-Glamour?
Doch, für die ist das sehr, wie soll ich sagen, zum Beispiel die in der Dokumentation, die gehen jeden Morgen über dieses Gelände und sammeln so kleine Gedenkkerzen ein mit Hakenköpfen drauf.
Oh, wie hübsch, wo wird das denn verkauft? Oh Gott.
Natürlich verkauft, die werden dort abgestellt von irgendwelchen Leuten, die im Gedenken.
Jeden Tag?
Über die Jahre, wenn viel Besuch ist.
Okay. Hast du auch, nachdem das Buch erschienen ist, schon mit Leuten aus Berchtesgaden gesprochen? Das ist ja auch interessant, wie da die Reaktionen sind.
Ja, ich habe sehr, sehr schöne E-Mails bekommen. Und einer hat mir zum Beispiel geschrieben, dass er die Leute kennt, die in dem Buch sind noch, also weil er als Kind bei dem Pfarrer Konfirmationsunterricht hatte und dass er auch den Quickei, das ist so ein Puppenspieler, dass der immer so viel geredet hat, wenn man mit dem irgendwie eigentlich nur einen 5-Minuten-Weg hatte, dann war man eine Stunde unterwegs und hat die ganze Zeit sich totgelacht. Und den Chris natürlich kannte er auch. Und das dieses Buch bewegt sehr viele Leute, über diese Zeit nachzudenken. Und ich habe auch gerade bei dieser ganzen Kriegskindergeneration, bei denen löst es sehr viel aus, weil die haben mir gesagt, ich habe mich, also wie viele Leute was mit Berchtesgaden zu tun haben, hat mich auch überrascht, weil ich aus ganz Deutschland so, ja, ich war da als Kind, dann der Fotograf, der das Foto gemacht hat, hat mir erzählt, er ist mit seiner Mutter dahin geflohen. Und dann habe ich auch noch einen Brief bekommen von jemand, der herausgefunden hat, dass sein Vater in diesem Platterhof, das war das Hotel, was auch dort war, wo die Gäste der Nationalsozialisten untergebracht waren, dass der dort der Chefwirtschafter war, also der hat dort die Einkäufe für die Küche und alles gemacht. Und man kommt in Mein Englischlehrer hat mir mitgeteilt, dass er als Kind in Berchtesgaden evakuiert war und so weiter. Also es gibt wirklich, und wenn die das Buch gelesen haben, viele Leute sagen, dass sie die Stimmung total wieder empfinden.
Ja, ich bin tatsächlich auch eben aus dem Grund, dass du die Figuren so geschaffen hast, dass sie eben ambivalent sind, da ist nichts schwarz-weiß. Glaube ich auch, dass jeder sich da irgendwie wiederfindet. Entweder vielleicht in Sophie oder vielleicht auch in Max. Oder vielleicht sich auch vorstellen kann, dass er selber gedacht hätte, ja, okay, aber ich muss ja irgendwie mein Geschäft am Laufen halten, dann muss ich halt Leuten was verraten. Vielleicht tut es mir nachher leid, aber das hätte mir auch passieren können. Man kann wirklich, es gibt wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und man kann sich gut identifizieren. Deswegen will ich Sie ermutigen, schauen Sie in das Buch. Es steht da vorne. Caroline Otto, du bist ja bestimmt auch bereit, gleich noch was reinzuschreiben, ja, wenn Sie möchten. Das wird die allerbeste Geschichtsdschungel der Welt, die Sie je hatten, wenn Sie das Buch lesen. Also eine herzliche Empfehlung. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir wünschen Ihnen eine schöne Messe. Sie können ruhig mal ein bisschen sitzen bleiben. Schnappen Sie sich gerne ein Buch und lesen mal rein. Vielen Dank. Vielen Dank, Caroline.
Sie haben sich gleich das Buch von der Caroline Otto geschnappt. Ja. Oder was hat Sie jetzt besonders berührt?
Dass es authentisch ist, dass die Personen wirklich gelebt haben. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, also was da wirklich geschah.
Wie war das jetzt für dich, das Gefühl, jetzt hier zu sitzen? Das ist doch, also ich finde das irgendwie denkwürdig.
Ja, das ist es auch. Also das ist so meine erste Buchmesse, mein erster Roman. Alles das erste Mal. Ganz toll.
Das ist richtig schön gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt.
Tauche ein in die faszinierende Welt der Menschen wie du und ich, die das Leben mit all seinen Dimensionen gestalten und genießen. Und zeig uns deine eigene Kunst des Lebens. Und schreib uns an hallo@christine-adler.de. Dein nächstes Abenteuer wartet schon.
Hallo Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um kein Abenteuer mehr zu verpassen.